Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ja, was für eine Einstimmung hatten wir schon gerade mit diesem wunderbaren Lied. Und wir sind heute hier als Gemeinde zusammengekommen wie jeden Sonntag, weil wir uns aufgemacht haben, um Gott zu feiern, ihn anzubeten und ihn groß zu machen. Und dazu passt der Wochenspruch für diese Woche. Da heißt es in Jesaja 6, Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Und das ist ganz spannend. Dieser Text in Jesaja 6, der wird auch nachher noch in der Predigttext sein, da geht es um die Berufung von Jesaja. Und da geht es darum, dass am Anfang Gott groß gemacht wird, er angebetet wird. Und was das miteinander auf sich hat, Gott zu feiern auf der einen Seite und die Berufung, die wir haben für diese Welt, das hören wir nachher noch mehr. Aber wir sind ja nicht nur jeden Sonntag hier, um Gott zu feiern, sondern es gibt im Gottesdienst immer diesen kleinen Moment, wo wir Leute feiern wollen, die heute Geburtstag haben. Und da frage ich mal, wer hat denn heute Geburtstag? Wo ist der Olaf Dietrich? Da ist er. Ja. Der Olaf, der hat nicht nur heute Geburtstag, sondern der macht auch noch Technik für uns. Ich denke mal, das ist einen großen Applaus wert, dass du das an deinem Geburtstag machst. Ja. Alles Gute und Gottes Segen für dein neues Lebensjahr von hier vorne. Und wir wollen gemeinsam für dich singen. Viel Glück und viel Segen. Und nun wollen wir gemeinsam das erste Lied singen, Jesus, dein Licht.
Lieber Gott, es ist Sonntag und wir sind zusammengekommen, um Gottesdienst zu feiern. Eine volle Woche liegt hinter uns. Wir haben viel erlebt und viel im Kopf, was bereits geschehen ist oder wir vielleicht auch noch machen werden. Meist haben diese Gedanken jedoch nichts mit dir zu tun und lenken uns ab. Bitte hilf uns, sie jetzt loszuwerden und uns ganz auf dich und den Gottesdienst konzentrieren zu können. Simon hat sich viele Gedanken über dich und dein Wort gemacht. Lass ihn die richtigen Worte finden und uns deine Botschaft verständlich machen. Außerdem danken wir dir, dass du auch in der letzten Woche auf uns aufgepasst hast. Auch wenn wir es vielleicht nicht so deutlich gespürt haben, warst du immer da. Danke, dass wir bei dir sicher sind. Amen.
Ich lese Worte aus der Offenbarung Kapitel 4. Und vor dem Thron, auf dem Gott saß, war es wie glänzendes Meer, gleich dem Kristall, und in der Mitte am Thron und um den Thron vier himmlische Gestalten, voller Augen vorn und hinten. Und die erste Gestalt war gleich einem Löwen, und die zweite war gleich einem Stier. Und die dritte Gestalt hatte ein Antlitz wie ein Mensch, und die vierte Gestalt war gleich einem fliegenden Adler. Und eine jede der vier Gestalten hatte sechs Flügel, und sie waren außen und innen voller Augen und hatten keine Ruhe Tag und Nacht und sprachen: Heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr, der Allmächtige, der da war und der da ist und der da kommt. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Halleluja. Wir wollen nun gemeinsam mit allen Christen auf dieser Welt unseren Glauben bekennen und ich bitte Sie dazu aufzustehen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Als ich die heutigen Kollektenzwecke gesehen habe, habe ich mich auf der einen Seite gefreut und auf der anderen Seite geärgert. Ich habe mich gefreut, weil in beiden Kollektenzwecken heute dieses vielbeschworene Jung und Alt zusammenkommt. Wir wollen nämlich für die Jungen und für die Erfahrenen sammeln. Auf der anderen Seite habe ich mich geärgert. Geärgert, warum? Wir sammeln nämlich jetzt gleich für die Jugendarbeit. Und ich finde, unsere Jugendarbeit ist so gut und ich habe mich darüber geärgert, dass ich nie in dieser Jugendarbeit war hier. Und daher lade ich Sie ein, damit in unserer Jugendarbeit viele Jugendliche erreicht werden. So tolle Leute wie die Linda zum Beispiel, die ja heute die Gebete macht, die erreichen wir da. Und andere Menschen, wir machen ganz viel über Jugendgottesdienste, Jugendkreise, Konfirmandenunterricht, Mitarbeiterschulung und all das kostet Geld und nicht zuletzt unsere Hauptamtliche, die Rebecca Kerberger. Deswegen legen Sie ordentlich Geld in den Klingelbeutel. Keine Angst, Scheine klimpern nicht so laut wie Geld, das geht auch. Und am Ausgang, da sammeln wir für unsere Seniorenarbeit. Und die ist nicht weniger schlecht, im Gegenteil, die ist auch sehr gut. Wir haben fast jeden Tag Angebote hier drüben im Seniorentreff. Die Karin Mann engagiert sich da sehr. Also jetzt sammeln wir für die Jugendarbeit und am Ausgang für unsere Seniorenarbeit. Und währenddessen singen wir das Lied O komm, du Geist der Wahrheit unter der Nummer 136 im Roten Gesangbuch. Wir springen einmal in der Zeit zurück. In das 10. Jahrhundert vor Christus, also 2900 Jahre vor unserer Zeit. Damals war Israel so etwas wie das Trumpland heute, eine Weltmacht, ein Großreich. Doch Israel wurde zerteilt in einen wirtschaftlich und politisch bedeutenderen Teil im Norden, das Nordreich, auch einfach nur Israel genannt, und in einen kleinen Rumpfstaat im Süden. Meistens nur Wüste mit der Hauptstadt Jerusalem, kurz genannt das Südreich oder Juda. Und Israel war zwischen den Großmächten von da an eingekeilt. Und jetzt springen wir noch einmal ein bisschen in der Zeit. 200 Jahre weiter. Da ist die Situation nicht viel rosiger geworden. Ägypten im Süden ist zu neuer Blüte erwacht. Die Assyrer im Norden haben das Ziel, sämtliche Kleinstaaten zu unterjochen und schafften dies sogar 722 mit Israel. Sie versuchten sogar bis Ägypten hinzukommen. Alles Kleingemüse sackten sie so ein. Und Babylon, das war die neu aufstrebende Supermacht auf dem Tableau. Für Israel eine ganz bedrohliche Lage. für Juda noch viel mehr. Und in Juda, da befinden wir uns jetzt, mitten in diesem kleinen Rumpfstaat, umgeben von viel Wüste, in der Hauptstadt Jerusalem. Denn da geht es um einen Mann. Um einen Mann, der von Gott berührt wird. Jesaja heißt er. Und er lebt in einer Zeit, wo das Volk eigentlich als einzige Hoffnung nur Gott hat, aber immer wieder schlechte Bündnispartner wählt mit irgendwelchen schlechten Bedingungen für sich selber und für andere. Und man denkt, jetzt beruft Gott einen neuen politischen Führer. Weit gefehlt, es kommt ganz anders. Wir hören den Text aus Jesaja 6. In dem Jahr, als König Usia starb, sah ich den Herrn. Er saß auf einem hohen Thron und war erhöht, und der Saum seines Gewandes füllte den Tempel. Über ihm schwebten Seraphim. Jeder hatte 6 Flügel. Mit 2 Flügel bedeckten sie ihre Gesichter, mit 2 ihre Füße. Und mit dem 3. Paar flogen sie. Sie riefen einander zu: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Allmächtige. Die Erde ist von seiner Herrlichkeit erfüllt. Dieses Rufen ließ die Fundamente der Vorhalle erzittern und der Tempel wurde mit Rauch erfüllt. Da sagte ich: Mir wird es furchtbar ergehen, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen, inmitten eines Volkes mit unreinen Lippen. Ich werde umkommen, denn ich habe den König, den Herrn, den Allmächtigen gesehen. Doch einer der Seraphe flog zu mir. Er hielt ein Stück glühende Kohle in seiner Hand, das er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Damit berührte er meine Lippen und sagte: Siehe, dies hat deine Lippen berührt. Jetzt ist deine Schuld getilgt, deine Sünden sind dir vergeben. Dann hörte ich den Herrn fragen: Wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Und ich sagte: Hier bin ich, sende mich. Er sprach: Geh und sag dem Volk, ihr habt meine Worte, aber ihr versteht sie nicht. Ihr seht, was ich tue, aber ihr begreift es nicht. Verschließ das Herz dieses Volkes, mache seine Ohren schwerhörig und verklebe ihm die Augen. So wird es mit seinen Augen nicht sehen, mit seinen Ohren nicht hören und mit seinem Herzen nicht verstehen und weder umkehren noch geheilt werden. Und ich fragte: Herr, wie lange muss ich das tun? Er antwortete: Bis ihre Städte zerstört sind und niemand mehr darin wohnt. Bis ihre Häuser verlassen sind und der Erdboden verwüstet ist und einer Wildnis gleicht. Der Herr wird die Menschen weit fortschicken und viele Orte im Land werden verlassen sein. Selbst wenn nur ein Zehntel überlebt, ist es doch zur Vernichtung bestimmt, wie bei einer gefällten Terebinte oder Eiche, von der nur ein Stumpf übrig bleibt. Ein heiliger Same ist dieser Stumpf. Ein Text, den lässt es ja so ein bisschen unter die Haut fahren. Gar nicht so der liebe Herr Jesus und gar nicht so nett. Schon ein bisschen hart, das Ganze. Als Gemeinde reden wir ja oft von Mission, unserem Auftrag, Sendung in die Welt. Den Gott, den wir lieben, zusammenzubringen mit den Menschen, die wir kennen. Ist gut und richtig. Aber das ist hier gar nicht das Thema, obwohl es um Berufung geht. Obwohl es um Sendung geht, hier geht es um was anderes. Das Ziel, nämlich allen diesen Handelns, allen dieser Sendungen in der Welt, allen dieses, wir wollen Menschen mit der Liebe Gottes erreichen, ist nicht, dass die Gemeinde voller wird. Ist nicht, dass irgendwie wir das gute Gefühl haben, wir haben eine Aufgabe von Gott bekommen und können uns betätigen. Ja, das Ziel ist noch nicht einmal, dass Gott selber Menschen erreicht, sondern das Ziel ist die Anbetung Gottes. Alles Handeln, alles Sprechen Gottes in diese Welt hat als Ziel, dass die Menschen zu ihrer Bestimmung kommen, nämlich Gott anzubeten. Und wir Menschen, wir sind da einzigartig gemacht. Vor 2 Jahren bin ich mit einem Freund nach Kos geflogen. Das ist so eine tolle kleine griechische Insel, die ist oft in den Nachrichten wegen den Flüchtlingen, aber die hat ganz tolle All-in-Hotels. Das kann ich Ihnen sagen. Da gibt es wunderbares Essen, da gibt es tolle Strände, da gibt es tolles Meer. Und so haben wir uns aufgemacht vor 2 Jahren und wir haben so einen Männerurlaub gemacht, kann man sagen. Und einen Tag, da haben wir uns ein Auto gemietet und wollten die gesamte Insel abklappern. Und das haben wir gemacht. Wir sind losgegangen, haben uns das Auto geholt, sind losgefahren. Es war bullenheiß. Und am Abend, da wollten wir rauskommen an einem der schönsten Strände der Insel. Ja, und wie das halt so ist, wenn zwei Männer den Weg nicht finden, man fragt nicht, man probiert einfach. Und wir sind gefahren und gefahren. Und irgendwann wurde die Gegend sehr komisch. Das war für ein Auto schwierig. Wir hatten schon Angst, ob wir das Auto wieder heil zurückbringen. Dann haben wir uns entschieden, okay, wir sind wahrscheinlich in der richtigen Richtung. Also lassen wir das Auto stehen und zu Fuß weiter. Und die Sonne, sie ging schon so leicht unter. Aber tatsächlich, wir kamen an einen Strand. Ob es dieser Strand war, das wissen wir bis heute nicht. Aber wir kamen an einen Strand. Und der war wunderbar. Die Leute, die waren schon alle zurückgegangen in die Hotels. Es waren nur noch so ein paar da. Und es war dieses türkisblaue Wasser, was so typisch ist für Griechenland, so wunderbar. Der Strand toll, man hörte nur das Meer. Die Sonne ging so unter. Schade, dass ich nicht mit meiner Frau da war, aber es war trotzdem schön. Und wir kamen beide ins Staunen und wir kamen aus diesem Staunen nicht mehr raus. Ja, das ist etwas, was uns Menschen auszeichnet. Wir Menschen können über schöne Dinge staunen. Und wir sind die Einzigen, die das können. Also hätten wir einen Hund dabei gehabt, der hätte nicht mit dem Schwanz gewedelt und sich gefreut an diesem schönen Spektakel. Wir Menschen, wir können über Schönes staunen. Und eigentlich ist das unsere Bestimmung. Wir sind gemacht, um über Schönes zu staunen. In dem Lied, das wir am Anfang gehört haben, Deine Schönheit wird nie vergehen, das werden wir auch gleich nochmal singen. Darum geht's, über Gottes Schönheit, Gottes Herrlichkeit zu staunen. Und das ist Jesaja passiert, hier im Tempel. Das war ja eine sehr spektakuläre Szene. Ja, also, er hat eine Vision und er sieht in einem Tempel Gott sitzen und noch nicht mal Gott selbst, sondern nur so diesen Rand des Gewandes unten. Und der ganze Tempel erbebt, die Vorhalle erbebt, alles wird mit Rauch erfüllt und die Engel fliegen rum und rufen heilig, heilig, heilig. Jesaja kommt aus dem Staunen nicht mehr raus. Und weil er so von dem Schönen gepackt ist, so von Gott gepackt ist, schweigt er, verstummt er erst einmal. Vieles hätte er aufgrund der politischen Lage direkt mal zu sagen, Gott, warum greifst du nicht ein, wir sind doch dein Volk, Gott, mach was, Gott beruft den, Gott macht dieses, Gott macht jenes. Er hätte eine super lange Liste von Fürbitten dabei haben können, aber die werden egal. Weil in der Herrlichkeit Gottes, da wo wir über die Schönheit Gottes staunen, werden die Anliegen auf einmal egal. Denn wenn wir von diesem Schönen, von Gott erfasst sind, können wir wahrscheinlich noch nicht einmal die Frage beantworten, was es uns denn bringt. Genauso wenig wie mein Freund und ich die Frage beantworten könnten, wenn so ein Skeptiker da am Strand langgelaufen wäre, was bringt euch das jetzt, dass ihr hier sitzt? Wo Menschen über Schönes ins Staunen kommen, da sind wir fasziniert und da wird alles andere egal. Und Anbetung ist genau das. Wir werden ins Staunen versetzt. Alles wird egal. Unsere Fürbittenzettel bleiben in der Tasche. Es gibt ja manche Gemeinden, da hat man so das Gefühl, da ist, wenn so ein Anbetungsteil, wenn es den da gibt, da ist das so mehr so eine Durchgangsstation. Da wird gesungen und dann gucken manche schon auf die Uhr, dass das ja nicht zu lang ist. Dass ein Refrain ja nicht zu oft wiederholt wird. Als ob es eine Durchgangsstation kommt, bis es zum Eigentlichen geht. Zur Predigt oder am besten noch zu den Fürbitten, weil da komme ich ja schließlich vor. Und Gott zeigt uns in diesem Text das Eigentliche. Das ist, bin ich. Das ist die Anbetung. Heilig, heilig, heilig. Nicht umsonst setzt Jesus im Vater unser vor allen Bitten, geheiligt werde dein Name. Und etwas zu heiligen, es bedeutet es zum Gegenstand höchster Aufmerksamkeit zu machen. Gott wird hier von den Engeln zum Gegenstand höchster Aufmerksamkeit gemacht. Und da, wo wir in den Gottesdienst kommen und Gott anbeten, wird er zum Gegenstand höchster Aufmerksamkeit gemacht. Und dann wird alles egal, wie die Linda das vorhin so schön gebetet hat, all das, was uns noch im Kopf rumschwirrt, das tritt nach hinten an eine andere Stelle. Wir richten unseren Fokus auf Gott. Und wie Jesaja verstummt und die Engel rufen, heilig, 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 so ist es Gott, der heute und in jedem Gottesdienst gegenwärtig ist und uns staunen lässt. Denn die Anbetung Gottes steht über allem. Aber diese Anbetung macht etwas. Sie macht etwas mit uns. Sie macht etwas mit Jesaja. Da, wo Gott angebetet wird von den Engeln, kommt Jesaja ganz schnell auf den Gedanken und merkt, ich bin unrein. Meine Lippen, die reden so viel Blech. Ich erzähle so viel Sachen, die Menschen verletzen. Und nicht nur ich, sondern auch das gesamte Volk. Ich bin es gar nicht würdig, mit den gleichen Lippen Gott anzubeten. Wo Gott angebetet wird, da kommt er, da kommt seine Gegenwart. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch, sagt Jakobus einmal. Und es klappt auch andersrum. Da, wo Gott ist, ist die automatische Reaktion, dass er angebetet wird. Aber seine Gegenwart, sie verdeutlicht uns, wie groß der Abstand zwischen uns Menschen und diesem heiligen Gott ist. Da geht es um Schuld. Und Schuld, das ist etwas anderes als die Verlorenheit der Welt angesichts der Folge von politischen Unterdrückungen oder sozialer Missstände in der Welt, ganz besonders ja in Deutschland. Wenn das so wäre, wäre Jesus letztlich nur ein Sozialarbeiter. Ein Sozialarbeiter, der sich für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung einsetzt. Aber wenn wir das so sehen, verharmlosen wir diesen eigentlichen Abstand. Jesaja erkennt nicht die Verlorenheit der Welt, sondern seine eigene, ja und die des Gottesvolkes, die der Gemeinde des Volkes Israels. Wer die tiefe Dimension der Gegenwart Gottes einmal geschmeckt hat, merkt sofort, wie unvollkommen doch das eigene Leben ist, wie vollkommen doch eigentlich Gott ist und wie weit mein Leben von diesem Gott entfernt ist. Das, was ich tue, weit von diesem Standard entfernt ist. Wie oft ich diesen Gott vergesse, wie oft ich diesem Gott nicht die Ehre gebe, sondern ihn als eine Art Durchgangsstation sehe, um meine Ehre zu bekommen. Wie wenig ich ihn zum Zentrum höchster Aufmerksamkeit mache, sondern meine Anliegen und Gott dazu benutze, damit er meine Anliegen sieht und sich drum kümmert. Wer den heiligen Gott, wer ihm begegnet, erkennt das eigene Unvollkommen und wird aber zugleich von dieser Schönheit angezogen. Wird zugleich von der Herrlichkeit Gottes angezogen und sagt, mit diesem Gott will ich eins sein. Und merkt, dass es da etwas gibt, was trennt. Fromm ausgedrückt die Sünde, die uns trennt von Gott. Und das ist Jesaja. Er verharmlost es nicht. Er sagt nicht, ja, das Volk, das redet echt schlecht. Zum Glück hast du mich hier im Tempel gefunden, lieber Gott. Nein, er gesteht es sich ein. Jesaja erkennt die Verlorenheit von sich selbst und auch seines Volkes. Und wer diese tiefe Verlorenheit eines Menschen, eines jeden Menschen außer Acht lässt, der verlässt letztendlich, oder besser gesagt, er zerstört die Grundlage des Evangeliums. Wenn wir das nicht ernst nehmen, diese tiefe Verlorenheit, dass Menschen von sich aus im großen Abstand zu Gott leben und wenn Gott sich nicht herabreicht und uns reinigt von dieser Schuld, wir in Ewigkeit verloren gehen, der zerstört die Grundlage. Dann wird Jesus auch der liebe Herr Jesus hat dich lieb und sieht dich so ein bisschen und alles ist doch gut. Da geht es um Ernsthaftigkeit. Im Klartext für Jesaja, selbst um Gott zu preisen, sind meine Lippen zu unrein bei all dem, was mir über meine Lippen kommt. Und eigentlich müsste ich vergehen angesichts dieser Schönheit. Diese Schönheit halte ich nicht aus. Dieses Licht, das mir von den Seraphinen entgegengestrahlt wird, es zerbrennt mir fast schon die Augen. Ich habe es null verdient, in der Gegenwart Gottes zu sein. Mit dieser Einstellung gesteht er sich seine Schuld ein. Aber eben auch durch dieses Eingestehen kommt der eine Engel mit dem glühenden Stück Kohle vom Altar und reinigt ihn. Er wird gereinigt. Er wird neu gemacht. Er bekommt ein neues Antlitz, ohne dass er selber etwas dafür tut. Er gesteht sich seine Schwachheit ein und Gott, der sich schon herabgelassen hat in den Tempel, schon den Saum seines Gewandes gezeigt hat, er schickt den Engel, der Jesaja reinigt. Und Jesaja ist auf einmal völlig rein. Auf einmal ist er brauchbar für Gott, brauchbar für eine Sendung, brauchbar. Auf einmal hört er die Stimme Gottes, Gott redet mit ihm. Ja, da, wo Gott uns reinigt. Da, wo wir unsere Schuld Gott bekennen, reinigt er uns. Da erleben wir den großen Gott, der die Erde zum Beben bringt, der den Tempel zum Beben bringt und uns auf einmal völlig ansieht mit vollkommener Liebe. Vollkommen rein, vollkommen angenommen. Und er sieht dich und mich an und macht sich eins mit dir und mir. Er macht sich eins mit Jesaja. Er bleibt nicht der heilige Gott auf dem Thron, sondern er nimmt Jesaja mit in die Geschichte, die er hat mit seinem Volk. Er braucht Jesaja. Da, wo wir uns von Gott reinigen lassen, werden wir angenommen und wir werden in seinen Auftrag mit hineingenommen, in Gottes Auftrag. Was ein großes Privileg. Der große Gott lässt sich nicht nur herab, er macht uns nicht nur rein. Er sorgt nicht nur dafür, dass wir wissen, dass wir durch und durch geliebt sind, sondern er macht sich eins mit uns in der Zerrissenheit dieser Welt. Und was passiert? Er sendet Jesaja. Gott lässt sich in seiner Mission auf Jesaja ein. Und genauso fragt er dann Jesaja auch. Und man stelle sich das vor, ne? Also die Vorhalle bebt. Der heilige Gott ist da, Rauch erfüllt und dieser kleine Jesaja steht da. Und dann fragt Gott, wen soll ich senden? So viele Leute sind ja nicht da. Aber Jesaja sagt, hier bin ich. Hier bin ich. Gott fragt Jesaja, weil er das Einverständnis von ihm haben will, weil er will, dass Jesaja sich ganz auf seine Seite stellt. Und da fragt, und da legt Gott nicht erst eine Aufgabenliste vor. Also konkret ist das jetzt die Aufgaben, für die ich dich brauche. Ich brauche dich für den Lobpreis in der Gemeinde oder da und dafür. Das macht er nicht, sondern es geht Gott darum, dass er ihn ganz haben will, ganz in Besitz nehmen will, ganz ihn einspannen will für sich und seine Sache. Und Jesaja, er antwortet, hier bin ich, sende mich. Wie so viele Propheten des Alten Testaments, die gefragt worden sind. Gott fragt uns immer, ob wir uns auf ihn einlassen wollen. Und erstaunlicherweise ist die Antwort oft ja. Und dann kommt der Auftrag. Kurz zusammengefasst, geh zu meinem Volk, predige und keiner wird sich bekehren. Vielen Dank. Das ist doch mal eine Aussicht. Das ist doch mal was. Geh hin, lass dich senden, aber mein Volk wird es nicht annehmen. Das ist die Realität damals und auch oftmals heute. Ich hatte schon gesagt, wir reden so oft davon, missionarisch zu sein, aber oft machen wir doch die Erfahrung, es gibt nicht nur eine Sendung zur Erweckung, es gibt auch eine Sendung zur Verstockung. Und beides ist irgendwie eine Seite einer Medaille. Wir wünschen uns das natürlich total, dass wenn wir Menschen von Jesus erzählen, Menschen einladen zum Glauben, dass die alle dann gläubig werden, Hurra schreien, sonntags in den Gottesdienst kommen, die Gemeinde wächst, das wünschen wir uns, keine Frage. Aber oftmals ist doch die Realität, wir reden von Jesus und die Leute reagieren mit Gleichgültigkeit, verstockt, wollen es nicht annehmen. Das passiert auch. Es ist beides eine Seite einer Medaille. Und Gott schickt Jesaja und macht ihm klar, ob Leute etwas annehmen oder nicht. Das lass mal meine Sorge sein. Ob Menschen wirklich die Botschaft von Jesus Christus, von Gott annehmen, von seiner Liebe annehmen, das liegt nicht in unserer Hand. Aber wir sind bestellt, die Botschaft in diese Welt zu tragen. Auch wenn schon klar ist, dass wahrscheinlich es nicht viele annehmen werden. Wenn es bei Jesaja klar ist, dass viele es sogar ablehnen werden. Eigentlich alle es ablehnen werden. Aber das entbindet uns nicht davon, dass wir in diese Welt gehen und das Evangelium weitertragen. Das entbindet uns nicht. Wenn ich als Pfarrer Trauung mache, sage ich den Leuten ganz oft, ihr seid ganz schön mutig, weil ihr wisst, ein Drittel der Ehen in Deutschland werden geschieden. Aber meine Resonanz ist nicht, dass ich sage, ich habe jetzt schon zwei getraut, ihr seid die Dritten, vielleicht lassen wir das lieber. Nein, es entbindet mich doch nicht, Leute zu trauen, nur weil Ehen geschieden werden. Es wäre doch völlig verrückt zu sagen, weil unsere Ehe auseinandergehen könnte, deswegen heiraten wir nicht. Genauso ist es auch mit Gott, weil Menschen es ablehnen, Gott nachzufolgen, weil Menschen es vielleicht nicht hören wollen, entbindet uns es doch nicht, den Bund fürs Leben zwischen Gott und Mensch ihn anzubieten. Gott in den Mittelpunkt machen, Gott groß machen, das machen wir, das wollen wir als Gemeinde machen. Und ich möchte an dieser Stelle schon mal einen kleinen Vorblick machen. Wir haben uns dafür entschieden, im Presbyterium nächstes Jahr Pro Christ zu machen hier in der Gemeinde. Pro Christ, das ist im Prinzip eine mehrtägige Abendveranstaltung mit dem Ziel, Menschen näher an Gott heranzubringen, Gott groß zu machen und Menschen einzuladen. Wir wissen nicht, ob das funktioniert, ganz nüchtern gesagt. Aber trotzdem sehen wir es als eine Möglichkeit, das Evangelium groß zu machen. Ob dann Massen das annehmen oder nicht, das liegt nicht in unserer Hand. Aber wir sehen es als eine Chance, Menschen zu erreichen. Und ich wünsche uns, dass wir das nicht aufgeben. Ob Menschen es annehmen oder nicht, dass wir es nicht aufgeben, für Menschen zu beten, mit ihnen in den Gottesdienst zu kommen, sie einzuladen und ihnen die Liebe Gottes weiterzugeben. Heute ging es um die Berufung von Jesaja. Die Anbetung Gottes steht über allem. Die Anbetung Gottes und seine Gegenwart führt zum Schuldeingeständnis. Aber eben dieses Schuldeingeständnis, es führt zur Reinigung und zur Sendung in diese Welt. Amen.
Thank you.
Gott lässt sich in seiner Heiligkeit herab zu uns. Und das wird besonders sichtbar im Abendmahl, da wir Brot und Wein oder Traubensaft, besser gesagt, zu uns nehmen. Da erleben wir, dass der heilige Gott uns ganz nahe kommt, dass er gegenwärtig ist hier in der Gemeinschaft mit uns. Und so wollen wir gemeinsam uns aufmachen, um diesem Gott zu begegnen. Ich bete. Heiliger Gott, wir kommen zu dir mit all dem, wer wir sind und was wir mitbringen. In unserem Leben solltest du eigentlich die größte Aufmerksamkeit bekommen, weil du heilig bist. Und oft merken wir, dass andere Dinge unsere Aufmerksamkeit bekommen. Gott, wir sind enttäuscht darüber, dass wir Menschen nicht erreichen. Und oftmals führt es dazu, dass wir unsere Sendung vergessen. Aber du nimmst uns dennoch an und lädst uns ein, alles bei dir loszuwerden. Auch die Enttäuschung, auch das, dass wir oft dich aus unserer Aufmerksamkeit vergessen. Denn du stärkst uns für die Sendung in diese Welt und in der Gemeinschaft untereinander. So wollen wir all das, unsere Enttäuschung, all das, wo die Aufmerksamkeit weggezogen wird von dir, dir bringen in der Stille. Kyrie eleison, Herr, erbarme dich. Gott erweist sich als treu und gerecht. Da, wo wir unsere Sünden bekennen, vergibt er uns und reinigt uns von allem Unrecht. Nun gehören unsere Herzen. Die Worte, mit denen unser Herr Jesus Christus das Abendmahl eingesetzt hat. In der Nacht, in der unser Herr Jesus Christus verraten wurde, nahm er das Brot, brach es, dankte, reichte es seinen Jüngern und sprach: Dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Und er nahm den Kelch nach dem Mahl, dankte, gab ihn seinen Jüngern und sprach: Dies ist mein Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. So oft ihr von dem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Amen. Christe, du Lamm Gottes. Wir wollen jetzt gleich das Abendmahl feiern. Brot und Traubensaft werden gereicht. Wie immer gibt es einen Kelch zum Trinken und einen zum Eintunken. Die Kinder dürfen auch gern nach vorne kommen, sie werden gesegnet. Wir wollen das in einem Kreis tun und ich bitte Sie nochmal recht herzlich, dass wenn Sie sehen, dass der Kreis voll ist, hier vorne haben wir extra ein paar freie Stühle, dann kann man sich hinsetzen und warten. Wir machen nämlich mehrere Runden. Es müssen nicht alle in die erste Runde. Und so lade ich Sie ein. Und nun kommt, alles ist bereit. Seht und schmecket, wie freundlich der Herr ist.
als Zeichen dafür, dass wir mit Jesus Christus verbunden sind und eins sind untereinander durch ihn, reichen wir einander die Hand. Jesus Christus spricht: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nimmermehr hungern. Und wer an mich glaubt, der wird nicht mehr Durst haben. So geht hin im Segen des Herrn. Ihr seid die Gesegneten des Herrn. Amen. Zeichen, dass wir eins sind in Jesus Christus, geben wir einander die Hand. Jesus Christus spricht: Wer an mich glaubt, wie die Schrift es sagt, von dessen Leib werden Ströme des lebendigen Wassers ausgehen. So geht hin im Segen des Herrn. Ihr seid die Gesegneten des Herrn. Amen.
preisen dich, du hast Großes getan. Wir kommen vor dich und beten dich an. Dank sei dir, Herr, du bist unvergleichlich getan. Wir kommen vor dich und beten dich an. Dank sei dir, Herr, du bist unvergleichlich.
Zeichen, dass wir eins sind in Jesus Christus, geben wir einander die Hand. Jesus Christus spricht: Ich bin der gute Hirte. Ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. So geht hin im Segen des Herrn. Ihr seid die Gesegneten des Herrn. Amen. Thank you. Zeichen, dass wir eins in Christus, reichen wir einander die Hand. Jesus Christus spricht: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern das Licht des Lebens haben. So geht hin im Segen des Herrn. Ihr seid die Gesegneten des Herrn. Amen. Herr, deinen Tod verkündigen wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Amen. Schweigen müssen nun die Feinde. Es gibt noch ein paar Bekanntmachungen. Wer sich denkt, ich habe heute keine Lust zu kochen und ich mag Kinder, der ist recht herzlich eingeladen, gleich im Anschluss um 12.30 Uhr zur Kita an die Gosenburg zu gehen. Da gibt es das Hoffest 60 Jahre Kita Gosenburg. Was ein tolles Jubiläum. Da wir ja angeschlossen sind, die Kita ja angeschlossen ist an unsere Gemeinde, wäre das toll, wenn wir da auch zahlreich vertreten sind. Dann, wer noch nicht genug hat, dann von Gemeinde, der kann direkt vom Kita-Fest zurückspringen ins PGH, denn um 18 Uhr ist hier Anbetungsgottesdienst. Herzliche Einladung dazu. Nächste Woche ist auch wieder 10.30 Uhr Gottesdienst mit mir und vor allem dem Exchange Corps. Das wird etwas Tolles und ein wunderbarer Gottesdienst. Dann möchte ich Sie darum bitten, wir haben morgen Presbyteriumssitzung und wir leben von dem Gebet der Gemeinde. Ich habe es vorhin schon gesagt, wir haben uns entschieden, Pro Christ zu machen, nächstes Jahr im März. Und das war eine Konsequenz im Prinzip aus den Auswertungen, die wir aus dem Gemeindemitarbeiterwochenende gezogen haben. Darum habe ich Sie ja letzten Monat dafür zu bitten, dass Sie dafür bitten, dass wir die richtigen Konsequenzen aus dem Gemeindemitarbeiterwochen ziehen. Da wurde nämlich ein Aspekt deutlich: Wir wünschen uns als Gemeinde ein gemeinsames Ziel. Und wir sehen Pro Christ als eine Chance, gemeinsam als Gemeinde unterwegs zu sein nächstes Jahr. Für diese Sitzung bitte ich Sie dafür zu beten. Wir haben den CVM-Vorstand eingeladen. Und der CVM-Vorstand und die Gemeinde, beziehungsweise CVM und die Gemeinde, sind ja seit längerem schon in Beratung darüber, ob es ein Zusammenziehen hier im PGH geben soll, dass der CVM in die unteren Räume zieht. Das wird ein großes Thema sein, wenn der CVM-Vorstand morgen zu uns kommt. Dann bin ich gebeten worden, von dem Kirchenkreis abzukündigen, nächsten Samstag ist Kreissynode. Und zwar sind wir da in der Thomaskirche versammelt, unter anderem zu folgenden Themen: Umsetzung der Verwaltungsstrukturreform, Muslime im Bereich der Ekir, Geflüchtete in Wuppertal, Fundraising im Kirchenkreis Wuppertal und es gibt noch so ein paar Wahlsachen. Sie merken, ein paar spannende Themen, ein paar notwendige Themen. Wir brauchen Ihr Gebet auch als Kreissynode. Dann wurde ich gebeten von der Frau Vaziniok,
Die Einladung für die nächste Seniorengeburtstagsfeier sind da. Die ist am 29. Juni. Draußen liegen die Briefe schon. Für die Leute, die die Briefe nach den Straßen verteilen, ist das wichtig, damit sie ihre Briefe mitnehmen können und die verteilen können. Und nun lade ich Sie ein, aufzustehen zum Gebet.
Lieber Gott, danke für diesen Gottesdienst. Du hast durch Simon zu uns gesprochen und wir sind dir näher gekommen. Du willst aber auch, dass wir nicht die Einzigen sind, die dich erleben. Es ist schwer für uns Menschen zu vergeben. Wir machen Fehler und wir sind nicht perfekt. Doch du wolltest uns so. Trotzdem ist es nicht leicht, Menschen vom Glauben zu erzählen, wenn man gleichzeitig deswegen Ablehnung oder Gleichgültigkeit bekommt. Hilf uns, dran zu bleiben und es immer und wieder zu versuchen. Herr, auch diese Woche müssen in der Politik viele Entscheidungen getroffen werden. Manchmal fragen wir uns, ob bestimmte Ansichten wirklich Alternativen für Deutschland oder die Welt sein können. Es gibt so viele unterschiedliche Meinungen und alle sind überzeugt, das Richtige zu tun. Doch was wirklich richtig ist, das weißt nur du. Sei bei denen, die Verantwortung tragen und die wichtigen Entscheidungen für uns treffen. Wir zweifeln an dir, wenn wir all das Schlechte in der Welt sehen und fragen uns dann, wo du bist. Lass uns auch in diesen Momenten stark bleiben. Und all das, was uns noch auf dem Herzen liegt und uns wichtig ist, sagen wir in dem Gebet, das du uns gelehrt hast. Unser Vater im Himmel.
Und so gehen wir unter strahlendem Sonnenschein und dem Segen des Herrn. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Wir singen nun noch die vierte Strophe von dem Lied unter der Nummer 171, Bewahre uns Gott, und bleiben dazu stehen.